Hallo André.
Hallo Peter und damit wieder herzlich willkommen zur neuen Folge vom Arbeitswelt-Podcast der DGB-Region Stuttgart. Und tatsächlich, weil diese Folge am 2. Januar erscheint, sage ich erstmal frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen.
Ja, auch von mir frohes neues Jahr.
Genau, und wir hoffen, dass auch der Michael gut reingekommen ist, denn Michael Kocken wird heute unser Gesprächspartner sein. Wir sprechen über die IG Metall in Göppingen-Geislingen und was ihr da so macht und was da so gerade eure aktuellen Themen sind, denn wir wollen tatsächlich auch mal hier die Möglichkeit nutzen, ein bisschen unsere Mitgliedsgewerkschaften hier in der DGB-Region Stuttgart vorzustellen und was die halt so den ganzen Tag treiben.
Ihr hört also raus, es ist eine kleine Reihe, die wir sozusagen jetzt starten, immer zu Gelegenheiten. In dem Fall ist es deine Wahl, die wir genommen haben zur Gelegenheit, auch wenn sie schon wieder ein bisschen her ist. Aber egal. Ja. Und wir werden sicher auch noch andere Gelegenheiten für unsere anderen Mitgliedsgewerkschaften finden.
Genau, und für alle, die uns bei YouTube zuschauen, wundert euch nicht. Wir sind zwar in unserer normalen Location, sage ich mal, aber ihr seht, dass so ein paar Sachen hier rumstehen, denn bei uns im Gewerkschaftshaus in Stuttgart wird gerade so ein bisschen umgebaut und dadurch mussten einige Büros mal kurzfristig umgenutzt werden und einige Sachen aus diesem Büro stehen halt gerade leider in unserem Studio quasi. Aber ihr seht, wir haben immer noch unsere alte Location und in ein paar Monaten, hoffen wir, wird das dann auch alles wieder weg sein, sodass wir wieder den wunderschönen Hintergrund der alten Kellerschenkefenster.
Das ist ja trotzdem sehr heimelig.
Genau, ja, ich meine, es hat ja auch was, ne? Also hier passiert was. Insofern ist auch schön. So, aber Peter, du hast ja schon gesagt, wir haben immer zu Beginn in unserem Intro noch so ein bisschen ein kleines Trivia oder ein bisschen.
Ja, heute ist es ein ganz, ganz, ganz kleines Trivia, weil ich habe zuerst ein bisschen die Geschichte von Göppingen recherchiert auch nochmal. Ich wohne ja auch in Göppingen, deswegen war das auch nochmal spannend. Aber da werden wir heute auch drüber reden ein bisschen. Deswegen will ich das gar nicht vorwegnehmen, sondern habe dann eigentlich jetzt gedacht, so, wir wollen nicht so weit in der Geschichte zurückgehen im Gespräch. Dann kann man das im Trivia am Anfang machen. Wann ist denn der erste eingetragene Arbeiterverein, / Gewerkschaft, das ist ja in der Gründungsjahren immer etwas schwierig auseinander zu dividieren, es ist noch keine explizite Gewerkschaft, habt ihr einen, wollt ihr raten, welche Jahreszahl in Göppingen entstanden?
In Göppingen, ja. Da bin ich persönlich ja völlig raus, weil in Göppingen war ich bislang genau zweimal. Einmal, um dich für eine Dienstreise abzuholen und dann für dich und nach der Dienstreise dich dort wieder abzusetzen. Deswegen zu Göppingen weiß ich überhaupt nichts. Ich verwechsel es im Kopf immer mit Göttingen. Ich bin ja aus Niedersachsen gebürtig und deswegen, ich habe da wirklich gar kein Gespür für. Aber der Michael hat da bestimmt eine Ahnung.
Naja, ich könnte mir vorstellen, das ist ja eine alte Bergbauregion, dass wir uns in den 1870er Jahren befinden.
Es ist tatsächlich früher, ich war ganz erstaunt, also in den 70er Jahren, da müssten sich die gewerkschaftlichen Ursprünge tummeln, also von daher ist die Zahl nicht verkehrt, aber tatsächlich die ersten Arbeiterbildungsvereine sind zu einem ganz historischen Datum 1848 dann entstanden. Also im Zuge der Revolution haben sich da tatsächlich dann die ersten Arbeiter organisiert, von daher eine sehr geschichtsträchtige Stadt. Es gab auch eine Ausstellung, vielleicht das als halbes Zusatztrivia. Ich habe selten sowas Lustiges erlebt. Ich habe ein Faible für Heimatmuseen. In Göppingen heißt er der Storch. Und ich gehe da immer hin, wenn da regelmäßig Heimatausstellungen sind. Und da gab es dann die Ausstellung Napoleon in Göppingen. Und dann war ich natürlich total neugierig. Das ist ja auch wirklich geschichtsträchtig. Napoleon war mal hier.
Spannend.
Und habe die Ausstellung angeguckt, wo es dann viel über Napoleon ging und nochmal vorgestellt. Und ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, was ist denn jetzt die historische Verknüpfung mit Göppingen? Haltet euch fest. Es könnte sein, dass er durch Göppingen durchgegangen ist, weil Göppingen liegt ja immerhin auf dem Weg nach Ulm. Und in Ulm war er. Das ist die Verknüpfung für die Ausstellung. Außerdem haben auf beiden Seiten Göppinger gekämpft. Also sowohl beim französischen Teil als auch bei denen, die er bekämpft hat, haben Göppinger. Es könnte also sein, wie der Originalzitat aus der Ausstellung, es könnte sein, dass Soldaten Göppinger aufeinander geschossen haben.
Das war der Beginn des Ausbaus der B10.
Ja, die großen Kämpfe um die Autobahn. In diesem Sinne, das als eineinhalb Trivias zu Göppingen und seiner Geschichte.
Ich kann nur sagen, was könnte es für einen schöneren Start in das neue Jahr geben, wenn ihr euch das hier anhören müsst. Gut, es gibt sicherlich schönere, es gibt aber auch schlechtere. Und in dem Sinne gehen wir jetzt ins Intro und dann sprechen wir mit Michael.
Arbeitswelt-Podcast. Arbeit anders machen.
Ja, und damit nochmal herzlich willkommen zur heutigen Folge vom DGB Arbeitswelt Podcast der DGB Region Stuttgart. Wir freuen uns, dass der Michael heute da ist und wie immer bei unserem Podcast sagen wir, Michael, stell dich doch mal vor.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung und für die Möglichkeit, mich hier vorzustellen. Mein Name ist Michael Kocken und ich bin seit Anfang Dezember gewählter erster Bevollmächtigter der IG Metall in Göppingen-Geislingen. Komme ursprünglich vom linken Niederrhein. aus Krefeld, für die Fußballfans unter euch Uerdingen, ist zumindest den Älteren noch ein Begriff. Habe dort 15 Jahre lang in der chemischen Industrie gearbeitet, habe auch von Anfang an war ich Gewerkschaftsmitglied, also seit 1986 Gewerkschaftsmitglied, weil das für mich, ich komme aus einem Arbeiterhaushalt, war das immer selbstverständlich, dass Gewerkschaften ein Teil meines Lebens sind. Ohne Gewerkschaften sähe die Arbeitswelt halt einfach viel, viel schlechter aus. Und deswegen bin ich dann auch 1988 direkt Jugendauszubildendenvertreter geworden und war dann bis zu meinem Ausscheiden aus dem Betrieb bis 2001, war ich erst Jaffi und dann auch Betriebsrat. Bin dann 2001 nach Baden-Württemberg gekommen, habe in Tübingen studiert, Politikwissenschaft, Jura und Soziologie. Fun Fact dabei, ich war damals schon 31, ich habe mein Abi auf Abendschule gemacht, war also 31 als Student, die anderen Studenten waren so um die 20. Und auch Dozenten waren etwas jünger als ich teilweise. Und als ich dann damals am 2. Januar wieder zur Uni kam, nach der vorlesungsfreien Zeit, wurde ich dann gefragt, wie man in meinem Alter Silvester feiert. Und ich muss den jungen Menschen erstmal sagen, das Leben ist auch mit etwas über 30 noch nicht vorbei. Genau.
Charmante Kommilitonen.
So war das.
Naja, gut, aber aus der Sicht von 20-Jährigen kann ich das völlig nachvollziehen. So. Ich werd jetzt nächstes Jahr auch schon 40. Insofern, ja. Das ist, man feiert anders. Das ist schon so.
Völlig in Ordnung. Ja. Nach dem Studium hatte ich, weil ich mein Leben lang auch als Gewerkschafter auch Bildungsarbeit gemacht habe für die Gewerkschaft, habe ich natürlich auch für die IG Metall Bildungsarbeit gemacht und hatte so Kontakte. Und wurde dann angesprochen, ob ich nicht in ein Forschungsprojekt kommen möchte für die IG Metall. Das Forschungsprojekt hieß Kompetenz und Innovation und es ging um die Frage, wenn wir nachweisen können, dass die innovativen Betriebe die Betriebe sind, die sicherer sind für die Beschäftigten, wirksamer sind für die Beschäftigten, auch was Qualifizierung angeht, wo ist dann unser Platz als Gewerkschafter, als Betriebsräte, als Vertrauensleute, wie können wir uns in die Innovationsdebatte einmischen? Wohl wissend, dass es nicht nur technische und prozessuale Innovationen gibt, sondern auch soziale Innovationen, die einen großen Einfluss haben auf den Erfolg eines Unternehmens. In diesem Forschungsprojekt war ich dann gute 2 Jahre, bin dann ausgestiegen, weil ich die Möglichkeit hatte, nach Göppingen zu gehen, zur IG Metall und direkt aus dem Projekt quasi zur IG Metall zu wechseln. Hatte mich dann also in Göppingen beworben, bin dort genommen worden. Und bin seit 2009 quasi Beschäftigter der IG Metall. 2009, ihr erinnert euch, große Wirtschafts- und Finanzkrise. Und ich bin quasi voll ins kalte Wasser geworfen worden. Hatte keinen Welpenschutz, sondern musste direkt mit den Kollegen dort vor Ort einiges durchmachen. Dann war ich 6 Jahre in Göppingen, bin dann 2015, habe ich die Chance gekriegt, nach Stuttgart zu wechseln. Damals war noch der bevollmächtigte Uwe Meinhardt, ein großer Name hier in Baden-Württemberg. Und als er mich angerufen hat, war das für mich eine große Ehre überhaupt, dass er mich fragt. Und dann bin ich nach Stuttgart gewechselt, war dann dort 7 Jahre, bin letztes Jahr Anfang 23, nee, nicht letztes Jahr, sondern wir sind ja am 2. Januar, quasi also vor 2 Jahren bin ich in ein Transformationsnetzwerk gewechselt. Ist ein öffentlich gefördertes Netzwerk, um die Automobilzulieferer, insbesondere die kleinen und mittleren Automobilzulieferer, bei der Bewältigung der Transformation zu unterstützen. Auch dieses Projekt habe ich nicht ganz zu Ende gebracht, weil mich dann Anfang 24 die Frage eingeholt hat, ob ich nicht wieder zurückkommen möchte nach Göppingen und das in der Funktion eines ersten Bevollmächtigten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe also maximal 10 Sekunden überlegt und habe gesagt, ja, ich möchte gerne, obwohl ich weiß, dass es eine große Herausforderung ist. Aber Göppingen liegt mir halt total am Herzen. Und das Zweite war, ich hatte in meinem Kopf nicht drin für meine persönliche Planung, dass ich mal Bevollmächtigter werde. Ich glaube, ich kann das und ich will es jetzt auch machen und ich will es auch gut machen. Aber ich habe immer gesagt, für mein Glück brauche ich nicht Bevollmächtigter zu werden. Mir reicht der Job als politischer Sekretär, da kann ich meine Arbeit auch gut machen. Aber jetzt in der neuen Funktion will ich natürlich auch meine Ideen und meine Kreativität auf das Team übertragen, will die Ehrenamtlichen mitnehmen, ich will die Menschen beteiligen und dann in Zukunft die Arbeit in Göppingen gestalten.
Für alle, die jetzt nicht so im Gewerkschaftsjargon drin sind oder vielleicht sich auch einfach nicht so mit der IG Metall auskennen, erster Bevollmächtigter ist, um es mal relativ platt zu sagen, der Chef der Geschäftsstelle, gell?
Ja, ich hadere mal so ein bisschen mit dem Begriff Chef. Es ist der Geschäftsführer der Geschäftsstelle, das ist richtig. Die Geislinger Zeitung kam zu mir und wollte mit mir ein Interview führen und dann war der Titel auch der neue Chef der IG Metall in der Region. Ich mag es nicht so sehr, dass wir als Chef dargestellt werden, genauso wenig, wenn in den Zeitungen steht der Betriebsrat Chef. Mhm. Gleichwohl weiß ich, dass die Menschen mit dem Begriff Chef mehr anfangen können. Genau.
Für welche Betriebe warst du denn zuständig, als du deine erste Periode in Göppingen abgelegt hast? Mhm.
Ich war zuständig vor allen Dingen für die Heidelberger Druckmaschinen in Amstetten. Das ist die große Gießerei, damals noch etwas über 1000 Beschäftigte, die damals aber schon in einer Druckmaschinenkrise drin waren. Druckmaschinenkrise heißt, es gibt drei große Druckmaschinenhersteller in Deutschland, Heidelberger Druck, König und Bauer, MAN Roland. Und Experten sind damals davon ausgegangen, dass durch die zusätzliche Wirtschafts- und Finanzkrise einer von diesen drei großen Druckmaschinenherstellern das Ende segnen wird. Mhm. Das ist bis heute nicht passiert. Der Markt hat sich zwar bereinigt und wenn man die Beschäftigten, die ihren Jobs verloren haben, zusammenzählt, ist das auch ein Konzern, der weg ist. Aber alle drei bestehen halt noch. Mhm. Das war eine ganz große Herausforderung, direkt oben auf der Alp als Nike-Schmeckter dort hinzukommen. Und die Gießer haben ja so ihr eigenes Herz und ihre eigene Herzlichkeit und damit kam ich aber ganz gut klar. Dann hatte ich verschiedene Maschinenbauer, unter anderem die Firma Höherauf in Donsdorf. Bei denen ist die Krise sehr, sehr offensichtlich damals direkt geworden. Die machen zwei verschiedene Maschinentypen, nämlich Buchdeckelmaschinen und Verpackungsmaschinen, und zwar Verpackungsmaschinen für Becher. Mhm. Und diese Becher, die bei Burger King diese große Kaffeekette weltweit verkauft werden, das sind natürlich viele Becher, die da laufen. Und so eine Maschine, die macht da also richtig, richtig viel Becher. Mhm. Das war auch nicht deren Problem, sondern die Buchdeckel waren das Problem. Mhm. Und mir war gar nicht bewusst als Vielleser, warum das so ist. Und dann habe ich mich damit beschäftigt. 2010 im Weihnachtsgeschäft war das erste Mal, dass Amazon USA mehr E-Books und E-Book-Reader verkauft hat als normale Bücher. Mhm. Und damit war klar, dass diese Maschinen, die quasi die Bücher, die Umschläge für die Bücher falzen und knicken, dass die auch nicht mehr so gebraucht werden. Und das war dort schon eine große Krise. Mhm. Dann hatte ich ein paar Maschinenbauer, die im Automobilbereich drin sind. Zum Beispiel, damals hießen die beiden Firmen noch Böhringer und Excello. Das ist heute Mack. Also ein Betrieb, der von einem ausländischen Investor gekauft wurde, die natürlich auch als Automobilzulieferer direkt in einer Krise waren. Und dann hatte ich noch die Spindelfabrik in Süßen, die in der Textilindustrie eine gewisse Krise hatten. Und einen sehr, sehr spannenden Betrieb, nämlich die Kunstgießerei Strassacker, eine eigentümergeführte Firma, die sakrale Kunst damals vorzugsweise gemacht haben, so Madonnen und Laternen für Gräber. Okay. Und die waren in einer latenten Krise, weil sich die Grabkultur völlig geändert hat. Dort, wo keine vernünftigen Gräber mehr sind, sondern nur noch Stelen und so, brauchst du eine andere Grabkultur und dafür brauchten die neue Produkte. Das war ziemlich spannend. Und dann hatte ich noch eine sehr interessante Firma, die Firma Hinterkopf, auch Eigentümer geführt, die auch Verpackungsmaschinen macht, nämlich Blechdruck. Ganz, ganz spannende Geschichte, wie die aus so Alu-Coins Dosen ziehen und dann diese gezogenen Dosen bedrucken. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend, wenn man aus der chemischen Industrie kommt und dann die verschiedenen Anwendungen im Metallbereich sieht und auch bei den Betriebsführungen sieht, welche Kompetenzen dahinter stecken, war das schon sehr, sehr beeindruckend für mich.
Auf jeden Fall, also eine gigantische Vielfalt, was ihr da oder was du auch im Speziellen da halt auch mit betreut hast. Beim Thema Dose fällt mir tatsächlich gerade noch die schöne Anekdote ein. Ich komme ja gebürtig aus Braunschweig und Eintracht Braunschweig ist tatsächlich aus Versehen mal deutscher Meister geworden. Mhm. Und mein Vater hat zufälligerweise mal in der Dosenfabrik gearbeitet, die dann auch die Dose hergestellt haben für das Meisterschaftsbier. Ja. Und da hatte er tatsächlich einen Rohling von zu Hause. Den hätte ich mal aufheben sollen. Der hätte bestimmt für Sammler interessant sein können.
Höchstwahrscheinlich.
Aber wir sind keine Sammler, wir sind Gewerkschaftssekretär.
Und wir sind auch kein Fußball-Podcast, sonst würde ich jetzt mit meinem KFC Uerdingen natürlich Arm geben.
Gottlob, dass wir das nicht sind. Ich würde dann auch mittlerweile sehr viel lieber über Football sprechen, aber wir bleiben beim Thema Göppingen.
Wir sind von deiner Biografie jetzt ja eigentlich schon bei unserem zweiten Thema, nämlich beim Zustand des Landkreises Göppingen, des Landkreises, auch darüber hinausgehend. Und das ist ja schon frappierend. Du hast gerade 5 Betriebe vorgestellt, für die du zuständig war, und 4 davon haben sich damals schon in der Krise befunden. Ja. Du kannst das gerne noch weiter ausführen zur Geschichte. Also deine Zuständigkeit fällt jetzt ja in den Bereich sozusagen der Wirtschaftskrise damals. Und dann mal doch mal das Big Picture. Wo standen wir damals? Wo ist der Landkreis heute?
Das große Problem ist, glaube ich, dass sich an dieser Situation im Landkreis im Vilstal leider nichts geändert hat. In der Krise, die ja ihren Anfang genommen hat mit dem Zusammenbruch von Lehman Brothers und dann rübergeschwappt ist, wurde sehr schnell klar, dass die Betriebe nicht alle Beschäftigten halten können. Und die ersten, die dran waren, wie immer, sind Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer. Und leider tun unsere Betriebsräte ja auch so, von wegen, ach ja, das sind dann die Ersten, die gehen müssen. Wir müssen ja unser festes Personal schützen. Also insofern ist das ja auch nochmal ein Thema, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Wie gehen wir mit Menschen um? Weil auch die Leiharbeitnehmenden gehen ja nicht zum Spaß arbeiten, damit die von der Straße weg sind, sondern die brauchen die Kohle für zu Hause, um ihre Familien zu ernähren. Aber das war damals so. Das waren so die Ersten, die gegangen sind. Und das Tragische daran ist ja, dass spätestens nach 2003, seit dem Aufheben des Synchronisationsverbotes der damaligen rot-grünen Regierung, die Leiharbeitgeber ja sofort die Beschäftigten in Leiharbeit, die keinen Job mehr hatten in der Metall- und Elektroindustrie, sagen konnten, dann melde dich mal bitte beim Arbeitsamt arbeitslos und keine Verantwortung mehr für die Beschäftigten
hatten. Erklär mal Synchronisationsverbot.
Ja, sehr gerne. Bis 2003 war es so, dass der Leiharbeitgeber eine Verantwortung haben musste. Der durfte nicht die Nichtbeschäftigung des Leiharbeiters mit der Arbeitslosigkeit synchronisieren, sondern der musste den Weiterbeschäftigten. Das ist dann aufgehoben worden und man konnte das sofort synchronisieren. Ach, ich kann dich nicht mehr verleihen, also schicke ich dich direkt zum Arbeitsamt und ich habe keine unternehmerische Verantwortung mehr dafür. Das finde ich ein großes Drama der deutschen Sozial- und Arbeitsmarktpolitik.
Wow, das muss ich gestehen, habe ich gar nicht mitbekommen. Ja. Also das ist ja schon
hart. Wir reden immer über Hartz IV, aber es gab vor Hartz IV ja noch Hartz I, II und III und das waren die ganz großen Würfe in der Sozialgesetzgebung. Mhm. Also insofern ist das schon sehr dramatisch.
Ja.
Also das waren die Ersten, die ihre Arbeitsplätze verloren haben. Und wir waren dann, ich nehme wieder die Firma Hör auf in Donsdorf, der größte Arbeitgeber in Donsdorf. Donsdorf ist nicht besonders groß. Das reichste Unternehmen war ein Metal-Label, Nuclear Blast, die in Donsdorf waren.
Sehr gut.
Genau. aber Hör auf war halt der größere Arbeitgeber mit über 300 Beschäftigten. Und die kamen dann und haben gesagt, wir müssen ein Drittel der Leute abbauen. Hm. Weil die eben diese Buchdeckelmaschinen anstatt 10 Aufträge pro Jahr gar keinen mehr hatten. Ja. Jetzt kann man ja einsehen, dass das so ein Unternehmen in die Krise führt, aber man muss andere Lösungen finden als das, was klassischerweise ist. Oh, wir haben keine Arbeit, also Leute raus. Mhm. Wir haben dann damals verhandelt und haben gesagt, okay, lass uns doch die Leute in Kurzarbeit schicken. Auch damals gab es die Möglichkeit einer verlängerten Kurzarbeit, ähnlich wie wir jetzt als Gewerkschaften ja auch wieder durchgesetzt haben, dass es die Möglichkeit gibt, längere Zeiten, Phasen der Kurzarbeit zu machen. Und dann haben wir tatsächlich 100 Beschäftigte auf Kurzarbeit Null nach Hause geschickt. Kurzarbeit Null heißt, die waren nur zu Hause, haben nicht gearbeitet, bekamen ein gewisses Geld von der Agentur für Arbeit, nämlich das Kurzarbeitergeld, 60% oder 67%, je nachdem, welchen Familienstand man hat. Und wir haben eine Aufzahlung des Unternehmens hinbekommen in einem Vertrag auf 85%, sodass die Beschäftigten zu Hause waren, nicht arbeiten mussten und 85% ihres eigentlichen Entgeltes hatte. Das ist immer noch nicht schön, aber erstmal haben wir doch Folgendes geschafft, nämlich wir haben es geschafft, dass die Menschen ein Jahr lang noch nicht arbeitslos waren. Mhm. In der Folge ein Jahr lang später in Hartz IV gefallen sind. Mhm. Wir haben es geschafft, dass die alten Beschäftigten, die älteren Beschäftigten ein Jahr lang näher zur Rente waren. Also insofern waren das ja Möglichkeiten, die wir nutzen konnten. Und das Wichtigste war, wir hatten ja die Hoffnung, dass wenn es wieder bergauf geht, wenn Aufträge reinkommen, der Betrieb, das Unternehmen, die Facharbeiter direkt zur Verfügung hat. Mhm. Und die Menschen haben ihren Arbeitsplatz. Der Arbeitgeber hat den großen Vorteil, dass der mit seinen Fachkräften direkt wieder seine Maschinen machen kann und nicht erst auf dem Arbeitsmarkt suchen muss. Das war damals eine Lösung für diesen Betrieb. In anderen Betrieben haben wir versucht, andere Lösungen zu finden. Also bei den Heidelbergern haben wir ein Programm aufgelegt, das hieß Wir für Vier. Wenn 4 Menschen einen Tag weniger arbeiten freiwillig, natürlich dafür auch weniger Geld kriegen, kann ein 5. Mensch auch 4 Tage arbeiten und wird eben nicht arbeitslos. Das war, glaube ich, von der Idee her eine gute Idee, weil das ganz viel mit Solidarität zu tun hat, nämlich dem, was wir als Gewerkschaften ja auch ausdrücken. aber für die Beschäftigten in der individuellen Situation natürlich dazu führt, dass sie sich ausrechnen, wie viel Geld habe ich weniger und komme ich damit aus und will ich dafür den Kollegen mitretten. So. Ja. Also insofern war das nicht ganz so erfolgreich, aber von der Idee her, glaube ich, muss man das verfolgen, dass wenn mehr Menschen weniger arbeiten, eben mehr Arbeit für die meisten Menschen da ist. Und in der Spindelfabrik, nochmal eine kurze Fußballanekdote, das war ganz nett. Dort habe ich mich dem Betriebsrat damals vorgestellt. Und in dem lockeren Vorstellungsgespräch habe ich dann gesagt, ja, ich komme aus Uerdingen, bin Fußballfan. Und bis dahin war die wirklich gute Stimmung. Ich hatte einen Kaffee angeboten bekommen. Und hatte auch Kekse da. Die Stimmung ist schlagartig auf Null gefallen. Und das Gesicht meines Gegenübers war sehr versteinert. Wir haben das Gespräch dann noch zu Ende gebracht. Ich habe mich dann verabschiedet. Und habe dann hinterher mit einem anderen Kollegen drüber gesprochen. Sag ich, du, was ist denn da passiert? Naja, sagt er. Weißt du, 1984 im DFB-Pokal war der SSC Geislingen ziemlich erfolgreich. Und die hatten den HSV rausgeschmissen und die hatten die Offenbacher Kickers rausgeschmissen aus dem DFB-Pokal und hatten dann im Viertelfinale Uerdingen zugelost bekommen. Uli Haug war der Spitzenspieler, das war der damalige Betriebsrat aus der Spindelfabrik, war der absolute Spitzenspieler des SSC Geislingen. Und bis heute behaupten die Geislinger, die seien betrogen worden, weil ein Uerdinger, der später das Siegtor geschossen hat, noch eine rote Karte hätte kriegen müssen. Ich glaube, für Uerdingen war das gut so, weil die genau in dem Jahr dann DFB-Pokalsieger geworden sind, was Geislingen vielleicht nicht geschafft hätte.
Damit hätten wir den Gast für die nächste Folge ja auch schon ausgelost, weil da brauchen wir natürlich eine Gegendarstellung. Das kann man nicht einfach so stehen lassen. Genau.
Aber das war damals die Situation, dass wir direkt überall um Arbeitsplätze ringen mussten und auch sehr viele Arbeitsplätze dann verloren haben. Im Jahr 2010 sind sehr viele Arbeitsplätze verloren gegangen. Und deine Frage war ja, wie sieht das denn heute aus? Und wenn man sich die Strukturstudien anschaut, die sich mit der kompletten Region rings um Stuttgart auseinandersetzen, kann man nachweisen, dass überall rund um Göppingen und Geislingen, in Ulm, in Stuttgart, in der ganzen Region, sind Arbeitsplätze wieder aufgebaut worden, als es nämlich nach der Krise wieder steil bergauf ging. Nur in der Region Göppingen-Geislingen, also im Vilstal zwischen den drei Zeugenbergen, ist das nicht passiert. Und wir wissen, dass es so ist, wir wissen nur nicht, warum es so ist. Und das ist ein großes Problem, was uns bis heute begleitet. Deswegen habe ich am Anfang gesagt, als ich gefragt wurde, möchtest du zu uns nach Göppingen kommen und in Göppingen-Geislingen Bevollmächtigter werden? Also Chef. habe ich ja nicht lange überlegt, obwohl ich weiß, wie schwierig die Situation ist. Weil ich einfach glaube, dass ich ein paar Ideen und Konzepte habe, mit denen man versuchen kann, etwas zu bewegen. Und was mir dabei hilft, ist meine Erfahrung in den Netzwerken, in denen ich war. Ich habe ja gesagt, ich war am Anfang in einem Forschungsprojekt, wo es um Innovation ging. Und ich war zum Schluss, bevor ich nach Göppingen gegangen bin, in einem Transformationsnetzwerk. Und habe von daher, glaube ich, ganz gute Netzwerke, die ich jetzt versuche zu nutzen, um dieser Situation zu begegnen.
Bevor wir zu den Strategien kommen, die deiner Geschäftsstelle davor schweben und dir initiiert, vielleicht noch ein Hinweis. Du hattest das Projekt ja schon erwähnt, bei dem du warst, zwischenzeitlich zum Thema Transformation. Wer da übrigens Näheres wissen will, wir hatten den Charlie mal eingeladen hier in der Sendung. André wird den sicherlich gerne in die Shownotes packen. Der macht ja unter anderem auch im Zusammenhang mit diesem Team Betriebsratsschulungen.
Genau.
Und der hat da ein bisschen erzählt, zu welchem Thema er da eigentlich macht. Da geht es um das Thema Klimaschutz, was eben auch ein Thema für Betriebsräte ist. Das wissen Betriebsräte auch, aber das kann man noch innovativer angehen, als es in manchen Betrieben manchmal gemacht wird, nämlich tatsächlich auch auswirkend auf die Produktpalette, also sich zu überlegen, ob und inwiefern die Produkte, die eigentlich hergestellt werden, noch zukunftsfähig sind. Und da ist Klimaschutz natürlich eines der großen Themen. Also das noch als Hinweis, wenn ihr euch dafür interessiert, schaut euch die Folge mit Charlie an.
Ich glaube, das ist ein super Hinweis, weil Klimaschutz heißt ja auch im Kern Nachhaltigkeit. Und das ist ja ein neuer gesetzlicher Auftrag. Und so neu ist ja jetzt auch nicht mehr, dass Betriebsräte genau das als Aufgabe haben, sich darum zu kümmern. Und ich glaube, über das Thema Nachhaltigkeit kann man auch sehr gut wirtschaften und das könnte ein Thema der Zukunft sein, was wir auch in der Region bearbeiten möchten. Also insofern ist dieser Hinweis und der Zusammenhang mit dem Transformationsnetzwerk und mit dem Charlie ein sehr guter. Vielen Dank.
Und dann noch, es ist immer die dunkelste Stunde vor dem Sonnenaufgang, deswegen, bevor wir über die Strategien reden, die er angeht, es gibt ja gerade ganz aktuelle Entwicklungen. Jetzt ist der 2. Januar, wir nehmen ein bisschen vorher auf wegen der Winterpause, ein bisschen hin, aber magst du trotzdem noch ein, zwei Worte sagen zu den größeren Betrieben in Göppingen-Geislingen, was da gerade der aktuelle, in Anführungsstrichen, Stand ist, damit wir wirklich sozusagen das zumindest auch nochmal für die Leute, die nicht aus dem Landkreis sind, die wissen das nämlich alle, abgeholt sind. Ja.
Naja, das ist das Problem, glaube ich, was wir in Göppingen und Geislingen haben, ist einfach, wir haben einfach gar keine größeren Betriebe. Wenn ich mir so meine Amtsbrüder und Amtsschwestern anschaue in den anderen Regionen, die mit ähnlichen Themen zu kämpfen haben, aber die haben wenigstens den ein oder anderen großen Betrieb in der Geschäftsstelle, wo die noch ein bisschen was tun können, wo die gemeinsam was machen können. Bei uns der größte Betrieb ist nach wie vor die WMF, die Württembergische Metallwarenfabrik in Geislingen. Und auch das ist seit Anfang des Jahres 24 ja kein einziger Betrieb mehr, sondern der ist aufgespalten worden von dem Investor SEB. Die SEB Group aus Frankreich hat auf dem Firmengelände 5 GmbHs gegründet. Du hast noch die größte, das sind die Kaffeemaschinen. Das ist nach wie vor der größte Bereich.
Du hast die Töpfe, glaube ich, noch, aber ich glaube, die sollten weg.
Die Töpfe sind schon lange in China, genau wie Besteck schon lange in China ist. Die Kaffeemaschinen werden noch in Geislingen gefertigt und auch da haben wir Befürchtungen, dass das keine Ewigkeitsgarantie ist. Also die werden dann noch gefertigt und das ist auch der größte Bereich. Und dann haben die verschiedene GmbHs so ausgegliedert, dass möglicherweise 2 von denen auch gar nicht mehr zur Metall- und Elektroindustrie gehören, sondern weil die im Konsumergeschäft sind, dass die halt zu Verdi gehören. Und damit hat diese Group SEB das Alte geschafft, wovon wir immer reden, Spalte und Herrsche, nämlich wir teilen die Betriebe mal so auf. Und die Beschäftigten dummerweise identifizieren sich auch relativ schnell dann mit dem neuen Betrieb. Ja. Das macht es nicht einfach. Wir haben in 2 Betrieben haben wir einen Anerkennungstarifvertrag, also bei der WMF haben wir in 2 Betrieben einen Anerkennungstarifvertrag, der eventuell bis Ende des Jahres läuft, weil der gekündigt werden kann vom Arbeitgeber. Und wir versuchen jetzt in diesem Jahr alles daran zu setzen, dass die Tarifvertragsbestandteile bestehen bleiben, dass wir also auch langfristig einen Tarifvertrag haben und müssen da halt mit den Beschäftigten ins Gespräch gehen. Aber dem Betrieb geht's gut. Die WMF, die Group SEB, will wachsen von jetzt 9 Milliarden Umsatz auf 12 Milliarden Umsatz in den nächsten 2 Jahren. Wie wächst man? Also entweder verkaufe ich mehr Zeug, der Markt ist aber nicht ganz so ergiebig, würde ich jetzt mal behaupten. Also wächst man, indem man Arbeitsprozesse ändert, indem man Arbeitsbedingungen ändert, in dem Fall auch verschlechtert für die Beschäftigten. Und deswegen wird der Kampf um den Tarifvertrag ein ganz großer werden, weil wenn wir den Tarifvertrag nicht mehr haben, werden sich die Entgeltbestandteile verändern und werden sich die Arbeitsbedingungen verändern.
Also etwas plakativ gesagt, man will auf dem Rücken der Beschäftigten wachsen.
So ist das. Also es ist gar nicht plakativ, sondern es ist tatsächlich so. Ja. So, das ist unser größter Betrieb. Dann haben wir mit den Heidelberger Druck, mit der Gießerei oben in Amstetten noch 750, 760 Beschäftigte, die gerade wieder in einem Sparprogramm sind. Ja, man kann sich vorstellen, dass eine Großgießerei eine große Kostenbelastung hat und die müssen auch nachhaltig sparen. Und einen Teil davon muss man vielleicht auch über die Beschäftigten machen, aber eben nicht diesen Großteil. Da sind wir noch am Verhandeln. Mein Kollege, der da zuständig ist, ist mit dem Betriebsrat, mit den Vertrauensleuten da in einem sehr guten Austausch. Und die werden da schon dann dafür auch die richtigen Lösungen finden. Das sind die beiden großen Betriebe in Geislingen, die wir haben. Wenn man dann so ein bisschen das Vilstal runtergeht Richtung Göppingen, dann kommt man bei dem einen oder anderen Maschinenbauer vorbei. Das sind alles so Betriebe so mit 200 bis 400 Beschäftigten, also nicht wirklich die, die man als groß bezeichnen kann, die gleichwohl für uns aber eine Bedeutung haben, logischerweise. Aber gehen wir ein bisschen weiter zur Firma Schuler. Auch dort hat der österreichische Anteilseigner Andritz entschieden, sich in Deutschland neu aufzustellen. Es werden Teile geschlossen, die aber nicht Göppingen betreffen. Auch in Göppingen wird es einen Umbruch geben. Aber Göppingen wird so der letzte größere Standort dieses Unternehmens bleiben. Wie lange das so sein wird, ist auch fraglich, weil sich auch dort im Automotive-Bereich ja sehr viel ändert. Mhm. Ob das eine Chance ist oder nicht, weiß ich noch nicht. Ich habe neulich einen Film gesehen und einen Beitrag gesehen über Tesla, die ihre Arbeitsprozesse im Zusammenbauen von Karosserien komplett ändern. Karosserien werden in Zukunft nicht mehr verschweißt, sondern verpresst. Das ist ein ganz neues Ding und ich glaube, das könnte für einen Pressenhersteller vielleicht auch eine Chance sein, sich damit auseinanderzusetzen. Bin mir da selber nicht sicher, weil ich da technisch halt nicht drin bin. Dann geht man so ein Stückchen weiter, die B10 Richtung Esslingen, kommen wir nach Uhingen, da ist die Firma Allgeier, traditionsreicher Automobilzulieferer. Damals Dr. Dieter Hund war der Vorsitzende der Arbeitgeber. Die sind in der Insolvenz und haben zurzeit auch keinen Investor. Es gibt noch den einen oder anderen Strohhalm, an dem man hängt, um zu gucken, gibt es nicht noch einen Investor. Aber ein Investor, der ohne Zukunftszusagen von den Automobilherstellern da großartig investiert, den werden wir nicht finden. Also brauchen wir die Zusagen der OEMs, also der Automobilhersteller. Und ohne diese Zusagen wird es da eine Auslaufproduktion geben. Und da sind im Moment noch 800 Beschäftigte beschäftigt. Da sehen wir nicht mehr allzu viel Licht am Ende des Tunnels. Und Licht am Ende des Tunnels, um dann noch den letzten Betrieb zu nehmen, für den ich jetzt neuerdings auch zuständig bin, weil die bauen so Eisenbahnen, die auch mal durch Tunnels fahren und da ist dann auch Licht und so, also Märklin. Und das ist auch ein sehr spannendes Unternehmen. Also wir haben namhafte Unternehmen bei uns in der Region und die Firma Märklin hat halt über 400 Beschäftigte, sind ja auch aus einer Insolvenz herausgekommen, gehören zu einem größeren Spielwarenhersteller, wobei das, was die Beschäftigten da bei Märklin machen, sind keine Spielwaren, das sind kleine Kunstwerke mit ganz viel handwerklicher Arbeit. Ich habe da eine Betriebsführung bekommen und war sehr, sehr beeindruckt, weil ich vorher überhaupt keine Ahnung hatte, wie viel Handarbeit, wie viel Manufakturarbeit dahinter steckt und mit wie viel Leidenschaft die Beschäftigten diese kleinen Kunstwerke zusammenbauen.
Also ich bin großer Modelleisenbahn-Fan. Ich habe selber keine, weil ich hätte auch gar keinen Platz dafür. Aber
sind ja alles voll mit Brettspielen.
Ja, stimmt. Es ist alles voll mit Brettspielen bei mir. Das ist richtig. Mein Vater hatte eine Modelleisenbahn. Das hat mich schon total fasziniert. In Stuttgart gibt es auch einen Verein, der eine sehr schöne Anlage hat. Tatsächlich auch an einem Ort, mit dem man überhaupt nicht rechnen würde. Und natürlich, wenn man die Chance hat, in Hamburg die Modellbahn Wunderwelt ist natürlich ein absolutes sehr schön. Fest
dafür. Absolut, absolut.
Mein Schwieger Opa, der ist gestorben, der hat sein ganzes Leben bei Märklin gearbeitet, dort Ausbildung gemacht, ist dort auch in Rente gegangen und das, ich war dann natürlich auf der Beerdigung und da gab es so eine sehr eindrückliche Szene, weil die sind ja immer irgendwelche Pfaffen, die da dann so also die Abschlussrede halten, in dem Fall eine weibliche, ist es eine Pfäffin?
Das ist gar nicht. Also eine Pfarrerin, sagen wir mal eine Pastorin oder Pfarrerin.
Ja, genau. Grüße gehen an Paul Schobel, der in unserer letzten Sendung war.
Nee, der in unserer nächsten
Sendung.
Genau. Die Folge haben wir schon aufgenommen, aber genau. Die kommt in 2 Wochen. Da freuen wir uns auch schon sehr
drauf. Das ist zurück in die Zukunft.
Ja, so ein bisschen ist es ja auch so, wenn man so einen Podcast macht. Aber das, auf jeden Fall eine sehr interessante Folge. Freut euch da drauf.
Das mit dem Thema Abschlussrede war sozusagen ein praktischer Zynismus, weil ich musste auf dem Stuhl gehalten werden, weil irgendwann kam die Stelle, als sie gemeint hat, er hätte eben sein Leben lang dort gearbeitet, immer treu zur Firma gehalten und wäre also in 40 Jahren weniger als, ich glaube, 10 Tage krank gewesen. Und das hat halt diese zwei Seiten. Auf der einen Seite, klar, so Biografien gibt's heute nicht mehr, dass du also wenigstens sicher einen Arbeitsplatz hast. Auf der anderen Seite heißt das, du hast praktisch 45 Jahre im Dienst einer Firma verbracht, davon mal gerade in der Anfangszeit, dass die Tarifverträge noch nicht entsprechend aussehen, irgendwie mit 20 Tagen Urlaub, 15 Tagen Urlaub im Jahr, das ist dann dein Leben. Und irgendwann stirbst du dann. Und ich weiß ja auch, was da dann finanziell bei der Familie hängen geblieben ist nach so einem Leben. Reich ist der Familienzweig nicht geworden darüber. Ja. Also das sozusagen als, wir waren jetzt ja beim Ende des Tunnels, dem Dunklen. Jetzt bitte führ uns ins Licht. Ihr habt euch oder du hast dir mit der Übernahme dieser Stelle natürlich was dabei gedacht. Ja. Also nicht Resteverwalter zu sein und zu sagen, jetzt schicken wir die letzten Betriebe weg. Was ist die Strategie? Was sind eure Überlegungen?
Ja, das wäre tragisch, Resteverwalter zu sein. Und deswegen führe uns ans Licht. Ist natürlich einem alten Arbeiterlied auch entlehnt. Ja, hell aus dem dunklen Vergangenen leuchtet die Zukunft hervor. Ja, ich habe tatsächlich einen Plan. Und mein erster Plan ist, dass ich die Beschäftigten, dass ich die Mitglieder der IG Metall beteiligen kann. Dass alle sagen, das ist ein guter Plan und wir müssen diesen Plan versuchen umzusetzen, weil ansonsten wird das wirklich, wirklich eng in dem schönen Landkreis. Aber wie Bertolt Brecht schon sagte, ja, mach nur einen Plan, sei ein kluges Licht und dann machst du einen zweiten Plan.
Gehen tun sie beide nicht.
Ganz genau. Aber mein Plan ist jetzt erstmal der, dass ich Netzwerke bilde, dass ich ich sag mal, Bandenbilde. Und zwar im besten Sinne. Nicht im Sinne von, wir überfallen wen, sondern wir suchen Verbündete. Und da möglicherweise auch mal Verbündete, die einem nicht direkt ins Auge fallen. Mhm. Klar ist, und ich glaube, das muss auch für jeden deutlich sein, dass wir unsere Kompetenz, unsere Kampfkompetenz in Fragen von Auseinandersetzungen um die Arbeitsplätze, in Fragen von Auseinandersetzungen um Tarifverträge, dass wir diese Kampfkompetenz dadurch nicht verlieren werden. Nur weil wir auf der einen Seite versuchen, mit dem Arbeitgeberverband gemeinsam Lösungen zu finden für den Landkreis, heißt das nicht auf der anderen Seite, dass wir dann kuscheln, wenn es um Fragen der harten Auseinandersetzung geht. Also das darf auf gar keinen Fall falsch verstanden werden.
Ja.
Aber ich bin jetzt so am Anfang meines neuen Jobs, versuche ich Leute kennenzulernen und mein Kollege, der Pascal Holz, der ist für uns jetzt der Verwaltungsrat der Agentur für Arbeit. Und ich hatte ein Vorstellungsgespräch bei der Frau Keppel, das ist die Leiterin der Agentur im Landkreis für Göppingen und Esslingen. Ich kannte sie zwar schon durch das Transformationsnetzwerk, da haben wir schon mal ein Gespräch gehabt, aber in der neuen Funktion dachte ich mir, muss man sich ja auch vorstellen. Und ich habe ihr dann Folgendes erzählt. Weil die Situation im Landkreis so ist, wie sie ist, müssen wir schauen und müssen wir versuchen, was können wir denn tun, um entweder Industrie anzulocken, um ein neues Cluster zu bilden, was vielleicht ganz innovativ ist, um Betriebe zu halten und vielleicht auch Betriebe so untereinander zu vernetzen, dass man sagt, wir bilden eine Art Zulieferkartell, die unter dem Namen Local for Local oder aus der Region für die Region. Was spricht dagegen, dass die Kollegen in Heidelberg, in Amstetten bei Heidelberger Druck, dass die als Großgießerei Teile gießen für einen Baumaschinenhersteller Klemann. So, das ist erstmal so ganz untechnisch für mich, würde das auf der Hand liegen, warum sollen die Gussteile aus China beziehen?
Also lokale Kooperation.
Lokale Kooperation. Mhm. Jetzt habe ich erfahren, dass diese Gussteile dort vielleicht gar nicht verwendbar sind, weil da ist irgendwas Geschweißtes dran oder sowas. Das muss man dann einfach mal gucken, wie das dann umzusetzen ist. Aber ich glaube, dass man genau diese lokale Kooperation fördern muss. Und das können wir natürlich als Gewerkschaft nur sehr schlecht machen. Wenn ich irgendwo hingehe und sage, hier, lieber Arbeitgeber, wir müssen etwas tun, dann sagt er, ja klar, du als Gewerkschaft, eh keine Ahnung und so weiter. Und das habe ich der Frau Keppel dann so erzählt und ihre Miene hellte sich auf, also ganz anders als der Betriebsrat, wo ich mich damals vorgestellt habe, ihre Miene hellte sich in dem Gespräch auf. Und sie sagt, ja, das hört sich ja an wie die Fachkräfteallianz, die wir haben, die in Göppingen bisher unbelebt ist. In Esslingen gibt es Treffen, es läuft ein bisschen was, aber nicht viel. Und sagte dann, ja, was heißt das denn genau, Fachkräfteallianz? Und sie hat mir so ein bisschen von der Kooperationsvereinbarung erzählt und dass die im Prinzip genau darauf warten, dass irgendjemand kommt und das Thema so anpackt und nach vorne geht. Dann habe ich gesagt, okay, wenn Sie darauf warten, ich stelle mich da gerne zur Verfügung und ich möchte das Thema gerne vorantreiben, weil ich glaube, wir müssen neue Wege gehen. Wenn wir uns anschauen, in Tuttlingen hat sich irgendwann ein Medizincluster gebildet. Warum hat sich da ein Medizincluster gebildet? Ist ja durchaus eine berechtigte Frage, aber es hat sich gebildet und das ist sehr erfolgreich. In Mannheim gibt es den KI-Campus für künstliche Intelligenz. Warum der sich da gebildet hat, weiß ich nicht. Ich kenne das Museum der Arbeitergeschichte in Mannheim. Also es gibt ja Cluster und da muss man doch einfach eine Nische finden, die auch für uns in der Region einen Mehrwert haben. Und dadurch, dass wir die Sachen nicht selbst erfinden können, müssen wir mit allen Leuten ins Gespräch kommen. Wir haben jetzt einen ersten Termin, höchstwahrscheinlich am 3. Februar zur Fachkräfteallianz, zu dem wir jetzt einladen werden. Und da ist mit im Boot der Herr Wurster von Südwestmetall, Geschäftsführer Südwestmetall. Mit dem hatte ich natürlich auch ein Vorstellungsgespräch, dem habe ich das auch berichtet. Er meinte sofort, sagt er, das ist eine gute Idee, wir brauchen das, lassen Sie uns da gemeinsam die Köpfe zusammenstecken. Ich bin in Gesprächen mit der Innovations- und Wirtschaftsfördergesellschaft oder Wirtschafts- und Innovationsfördergesellschaft im Landkreis Göppingen, mit denen ich auch zusammenarbeiten will, genauso wie mit den Wirtschaftsförderern der Städte Göppingen und Geislingen. Das ist, glaube ich, völlig klar und lokale und regionale Politiker müssen mit ins Boot. Wir brauchen aber auch die Eigentümer der Unternehmen, wir brauchen die Personaler der Unternehmen, die mit reinkommen, wir brauchen die Betriebsräte, wir brauchen die Beschäftigten, die ihre Ideen mit reinbringen, wir brauchen die Wissenschaft dazu. Wir haben in Geislingen eine Hochschule, da muss man mal gucken, welches Feld bearbeiten die, was uns auch weiterhelfen könnte. Aber wir haben ja in der Nähe, in der Region Stuttgart, haben wir ja auch Forschungszentren. Wir haben das Fraunhofer-Institut und wir haben die Uni in Hohenheim. Also ich glaube schon, dass wir... Das IMO-Institut in Stuttgart. Ich glaube schon, dass wir ganz viele Kompetenzen haben, die wir zusammenbringen müssen. Aha. Mit dem IMO-Institut war ich da auch schon in einem engen Austausch, weil die haben ja zwei Bereiche. Der eine Bereich ist der Beratungsbereich für Betriebsräte, der andere Bereich ist der wissenschaftliche Teil. Und auch dort habe ich mit den Kolleginnen und Kollegen schon gesprochen, was wir da gemeinsam machen können. Also das ist jetzt das Erste. Ich versuche, Netzwerke zu bilden, um gemeinsam darüber nachzudenken, welche Möglichkeiten, welche Produkte, welche Innovationen brauchen wir denn? Und bei Innovationen sind wir genau bei einem sehr schwierigen Thema. Vor zwei Wochen war ein Artikel in der Geislinger Zeitung, dass die Region Göppingen-Geislingen zu den innovationsschwächsten in ganz Baden-Württemberg zählt. Und ich glaube, das ist ein Thema, wo wir als erstes ran müssen. Woran liegt das denn, dass wir so innovationsschwach sind? Weil aus der Erfahrung aus meinem ersten Forschungsprojekt, wo ich war, Kompetenz und Innovation, ist ja klar, dass nur die Betriebe, die auch innovativ nach vorne denken, dass die auch mehr Leute einstellen, sicherer sind für die Beschäftigten und auch für die Zukunft sind. Und ich glaube, wenn wir uns den ganzen Landkreis angucken, es sind junge Menschen da, die brauchen auch eine Zukunft, die brauchen in Zukunft Arbeitsplätze. Wir brauchen auch Industriearbeitsplätze. Also lohnt es sich, darüber nachzudenken, wie können wir das Innovationsklima fördern. Dazu brauchst du auch öffentliche Mittel, dazu brauchst du Gelder. Das ist eine Forderung, die wir auch an die Politik haben, nämlich Fördermittel zur Verfügung stellen, damit Beschäftigte, damit Betriebe das auch alles ganz gut hinbekommen können.
Peter ist gerade mal kurz aus dem Bild gegangen.
einfach weil da können wir direkt an das Thema der letzten Sendung anknüpfen. Ja, ich weiß, in welcher Reihenfolge wir ausstrahlen über die Winterpause. und zwar, die Exzellenz kommt nicht von allein. Das ist im Endeffekt die Innovationsstudie, wie sie hier im Haus heißt. Das heißt, da hat der DGB Baden-Württemberg, für die Leute, die es nicht in der Kamera sehen, nochmal auf ein paar Seiten, und es gibt auch eine Kurzfassung, errechnet, was an Innovation alles notwendig ist.
Investitionen.
Für Innovation.
Genau.
So. Was an Investitionen notwendig ist für Innovation. Da gibt es also nochmal die Zahlen schwarz auf weiß, auf die du gerade verwiesen hast. Mhm. Und du hast ja nochmal ein anderes Thema geschnitten, weil ein Kooperationspartner, der jetzt sehr, sehr nahe liegt, der aber noch nicht gefallen ist, sind natürlich die anderen Gewerkschaften. Ja. Und da kann man sich auch gut die Bälle gegenseitig zuschieben, gerade nämlich beim Thema öffentliche Gelder. Es ist ja gerade Bundestagswahl auch bald und unsere Kampagne läuft entsprechend. Zum Zeitpunkt der Ausstrahlung werdet ihr schon einiges mitbekommen haben, denke ich.
Wird es langsam losgehen, ja.
Wird es langsam losgehen, und ein Teil davon ist ja auch die Frage, dass die öffentliche Hand beim Thema Tarifbindung endlich mal richtig vorangeht, ein Vorbild ist. Also wer es noch nicht mitbekommen hat, in der NWZ war jetzt zum Ausstrahlungszeitpunkt vor etwa einem Monat ein relativ großer Artikel. Der geht auf eine Studie zurück, die wir vom DGB auch gemacht haben, nämlich welche Kommunen sind eigentlich noch tarifgebunden und welche nicht. Und im Landkreis Göppingen ist das ziemlich ernüchternd. Da ist etwa noch ein Drittel der Kommunen tarifgebunden. Bei den Angestelltenzahlen sind es mehr.
Genau, der Rest orientiert sich immer noch am Tarifvertrag, also ist da immer noch sehr relevant, aber sie sind nicht mehr Mitglied im kommunalen Arbeitgeberverband. Und das ist halt schlecht.
Das ist schlecht und das werden wir ändern, weil das ist vor allem für die Leute, wenn ihr euch jetzt fragt, gut, was interessiert mich das? Ich habe ja gerade gehört, tariforientiert sind sie noch. Naja, der Unterschied ist der, dass man eben nicht rechtsverbindlich das Ganze hat, sondern das Ganze ist übers Individualrecht geregelt. Das heißt,
sie müssen nicht alle Sachen aus dem Tarifvertrag übernehmen. Es gibt Sachen, die können schlechter sein als im Tarifvertrag. Es können natürlich auch sein, dass sie ab und zu mal Sachen, da machen wir mehr, weil wir irgendwie bemerkt haben, es will keiner mehr bei uns arbeiten, aber in der Regel bedeutet nicht tarifgebunden zu sein, also nicht direkt Mitglied im Arbeitgeberverband zu sein, dass sie in der Regel natürlich Sachen weglassen.
Es ist Wildwuchs und da werden wir in dem Fall jetzt als Verdi da natürlich auch dagegen vorgehen. Es fängt jetzt eigentlich zum Ausstrahlungszeitpunkt, das ist wirklich die heiße Phase der Vorbereitung für die Tarifauseinandersetzung öffentlicher Dienst. Da wird in den nächsten Wochen einiges anstehen und ich hoffe, dass man auch da sozusagen Synergien nutzen kann. Also im Landkreis sozusagen das Thema Tarif, gute Arbeit voranzubringen und dann natürlich auch in die Betriebe zu tragen.
Ist nochmal ein guter Hinweis. Ich habe natürlich erstmal über die Kooperationspartner gesprochen, die ich gewinnen muss, die ich überzeugen muss, weil das sind möglicherweise unnatürliche Bündnisse, die wir da eingehen. Deswegen habe ich erstmal über die gesprochen, dass die natürlichen Bündnispartner, nämlich der DGB und die DGB-Gewerkschaften dazukommen, dass die katholische Arbeitnehmerbewegung dazukommt, mit denen ich in einem guten Kontakt bin. Das ist selbstverständlich, deswegen habe ich die erstmal nicht genannt. Das sind natürlich unsere ersten Ansprechpartner, logischerweise. Aber ich sprach ja über ungewöhnliche Bündnisse, über Bandenbilden. Und dazu müssen wir bei dem einen oder anderen zukünftigen Bündnispartner vielleicht auch Hürden überwinden und Überzeugungsarbeit leisten. Und um das zu machen, brauchen wir, ich habe das mal so deutlich auch mit dem Interview in der Zeitung gesagt, wir brauchen einen Mutausbruch. Wir müssen mutig sein, mutig vorangehen. Und ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, ist alter Fußballerspruch, wir dürfen den Sand nicht in den Kopf stecken, Klassiker. Sondern wir müssen wirklich nach vorne schauen, wir müssen hoffnungsvoll sein. Und ich glaube, dieser Mutmacher möchte ich sein, sowohl für die Beschäftigten, aber auch für die Unternehmen im Landkreis. Und dazu habe ich einen Plan, der zum einen, und ich muss als Chef der Gewerkschaft ja auch deutlich sagen, ein Ziel ist natürlich auch Mitglieder zu gewinnen, logisch. Klar. Wenn wir keine Industriearbeitsplätze mehr haben, haben wir auch keine Mitglieder mehr. Ohne Mitglieder keine Gewerkschaft mehr, ohne Gewerkschaften schlechte Arbeitsbedingungen. Ja. Also darf und will ich das nicht verhehlen, wir werden und wir müssen Mitglieder gewinnen. Aber uns geht es in erster Linie, geht es uns um die Industriearbeitsplätze. Wie können wir es schaffen, dort wieder hinzukommen? Und wenn ich sage, wir müssen ungewöhnliche Bündnisse eingehen, heißt das im Umkehrschluss auf unserer Seite, wir müssen unsere ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollegen aus den Betrieben auch davon überzeugen, dass das wichtige Bündnisse sind. Die viele Kolleginnen und Kollegen aus den Betrieben kennen das aus Tarifbewegungen, dass die dann auch kampfbereit sind und eben nicht das, was ich aus der alten IG Chemie gewohnt bin, nämlich Sozialpartnerschaft, das auch zu leben und das mit Leben zu füllen. Und deswegen muss ich die Kolleginnen und Kollegen, glaube ich, mitnehmen. Ich muss die beteiligen. Ich muss sie aber auch begeistern für das Thema, weil es geht auch um die Zukunft der ganzen Region. Das heißt, ich werde eine Konferenz machen, im ersten Schritt für Mitglieder von Wirtschaftsausschüssen in den Unternehmen, damit die auch ein Gespür dafür kriegen, dass sie nicht nur auf ihre Unternehmenszahlen gucken, sondern auch mit dem, was passiert denn drumherum. Was sind denn Investitionen und wie kommen wir an die Zahlen an Investitionen und wie können wir dazu beraten können?
Du meinst die Wirtschaftsausschüsse von den Betriebsräten?
Von den Betriebsräten, ganz genau. Das ist so das Erste, dass wir mit den Wirtschaftsausschüssen auch sehr kompetent umgehen und da wird uns das IMO-Institut unterstützen, da wird uns Externmanagement unterstützen, ist ein anderer Wirtschaftsberater, mit dem wir zusammenarbeiten. Als Zweites machen wir eine große Betriebsrätekonferenz, die sich genau mit dem Thema Innovation auseinandersetzt. Wie können wir als Betriebsräte dieses Thema zum Thema machen? Da wird es auch um Nachhaltigkeit gehen. Und was sind denn eigentlich unsere Themen, die wir aufs Tapete bringen? Und welche Themen haben wir denn gemeinsam? Also welche Themen haben denn die Betriebsräte von der Gießerei in Amstetten gemeinsam mit dem Märklin in Göppingen? Die einen machen Großguss, die anderen haben ganz kleinteilige Sachen. Aber welche Themen haben die denn auch gemeinsam? Es könnte da was geben. Und wenn wir das haben und mit unserer Klientel darüber so diskutieren und das Thema auch zum Thema machen, auch auf Betriebsversammlungen zum Thema machen, mit den Beschäftigten ins Gespräch kommen, dann ist mein Ziel, dass wir unmittelbar nach der Sommerpause nächstes Jahr, wir haben ja glücklicherweise dann keine Bundestagswahl vor uns und auch keine Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie, dass wir dann eine große Konferenz machen in einer Stadthalle in Göppingen oder in Eislingen mit dieser Fachkräfteallianz, mit den Arbeitgebern zusammen, mit diesem Bündnis zusammen, mit dem ich ab jetzt permanent in Kontakt bin und auch verschiedene Sitzungen mache. Und diese Konferenz ist mein Ziel, mit 200 Teilnehmenden zu machen. Und das ist eine wirklich große Zahl, insbesondere für den Landkreis, mit 200 Teilnehmenden zu machen, um dieses Thema deutlich zu machen, um gemeinsam an Ideen zu arbeiten, was können wir denn im Landkreis machen. Weil wenn wir das nicht tun, dann werden uns die Städte kaputt gehen. Mhm. Wenn man heute nach Geislingen geht, Geislingen ist eine wirklich schöne Stadt. Aber wenn man in die Innenstadt kommt, wundert es ein Jahr, dass einem da nicht so ein Tumbleweed entgegenkommt und dieser Hauch des Todes durch die Gassen weht. Weil es ist so viel Leerstand in den Betrieben, in den Geschäften, so viel Leerstand. Und dort, wo kein Leerstand ist, ist vielleicht der nächste Fingernagelstudio und der nächste Barbershop und was weiß ich. Und das ist langfristig gesehen der Tod einer jeden Kommune. Und das wollen wir nicht. Und wenn ich nach Geislingen schaue, früher waren die Geislingerinnen und Geislinger alle bei WMF beschäftigt. Wenn man mit den jungen Leuten spricht, sagen, ja klar, mein Opa war schon da, mein Vater war da, meine Mutter war da, natürlich bin ich auch da. Und diese Tradition und diese Kultur, die verändert sich leider. Und wenn junge Menschen rausgehen, weil die halt in der Region keinen Arbeitsplatz mehr finden, dann tut das auch der Region nicht gut. Insofern, glaube ich, haben wir nicht nur landschaftlich eine wirklich, wirklich schöne Region im Vilstal, sondern wir haben auch eine lebenswerte Region. Und das müssen wir deutlich machen. Es lohnt sich, dort zu leben. Aber die Menschen, die dort leben, brauchen auch Arbeitsplätze. Und das will ich mit diesem Plan, der noch völlig im Anfangsstadium ist und eine Vision ist, will ich das erreichen. Dafür brauche ich die Banden, dafür brauche ich die Bündnispartner, dafür brauche ich den Mut. Und diesen Mut will ich allen Beschäftigten und allen Menschen im Landkreis machen.
Ein wunderschönes Schlusswort, kann ich nur sagen, denn wir müssen tatsächlich zum Schluss. Ich muss heute mal den Peter machen und darauf hinweisen, dass wir auch zeitlich gesehen langsam zum Schluss kommen müssen. Aber Michael, das war super spannend. Ich bin total gespannt, was bei euch alles passieren wird. Die Pläne sind groß, auch wenn sie noch im jungen Stadium sind sozusagen.
Wenn ich es geschafft habe, komme ich wieder.
Super gerne, das machen wir wirklich sehr, sehr gerne. Aber tatsächlich, weil wir es schon kurz hatten, der Hinweis nochmal auf die nächste Folge am 16. Januar, dann das Gespräch mit Paul Schobel. Auch super spannend, ein ganz, ganz spannendes Leben, ja. Zwischen Kirche und Betrieb. Da freuen wir uns auch sehr drauf. Schaltet dann auch wieder ein. Michael, an dich nochmal vielen herzlichen Dank, dass du heute da warst, dir die Zeit genommen hast. Und ja, wir laden dich auf jeden Fall gerne wieder ein.
Vielen Dank für die Möglichkeit, dass ich das hier machen durfte.
Und dann natürlich auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, alle Zuschauerinnen und Zuschauer. Vielen lieben Dank, dass ihr heute dabei wart. Schaltet das nächste Mal wieder ein beim Arbeitswelt-Podcast der DGB-Region Stuttgart. Ciao.
Tschüss. Ciao.
Arbeitswelt-Podcast, ein Podcast der DGB-Region Stuttgart, Redaktion Peter Schad und André Fricke.